So. Das Lied hat mich nochmal ein bisschen aufgewühlt und bewegt. So, jetzt muss ich kurz meine Gedanken zusammenfinden. Und das tue ich am besten, indem ich kurz mit uns bete. Himmlischer Vater, unser König, wir sind Vorrecht, von deiner Gegenwart ausgehen zu dürfen, deine Verheißung wahrzunehmen, dass du hier bist unter uns und dass wir dich erfahren dürfen, deine Gegenwart und deine Wahrheit, die du zu uns sprichst. Mach uns bereit zu hören. Amen. Wir werden uns heute einen Text aus der Bibel anschauen, der nicht besonders leicht ist. Beziehungsweise Luther hat mal über denselben Text gesagt, er ist einfach, aber schrecklich. Und vielleicht ist es dann gut, wenn wir uns ein bisschen innerlich darauf vorbereiten, was wir da jetzt anschauen werden. Weil ich glaube, dass wir an jeder Stelle der Bibel den gleichen Gott finden. Der Gott, der voller Wahrheit und Gnade ist. Wenn ihr das Gefühl habt nach der Predigt, dass ihr den heute darin nicht entdeckt habt, dann kommt auf mich zu und sprecht mit mir, weil dann brauche ich auch eure Korrektur. Bonhoeffer hat mal gesagt, wir müssen das erlauben, wir müssen das zulassen und suchen, dass wir die Bibel auch gegen uns lesen. Das klingt jetzt erstmal komisch, nach Urteil und Verurteilung, aber ich war diese Woche mit unseren Kindern beim Augenarzt. Wenn mir die Augenärztin gesagt hätte, alles bestens, müssen nichts machen, ohne sich selbst unsere Kinder erstmal anzuschauen, dann hätte ich nicht viel Vertrauen in ihr Urteil. Wenn ich nicht zulasse, dass mir ein Arzt sagt, nicht nur, wo es weh tut, das weiß ich manchmal selber ganz diffus, aber woran es liegt und was es zu ändern gilt, dann kann ich mir den Besuch eigentlich sparen. Und wir vertrauen Gott, dass er es gut mit uns meint, dass er unser Arzt ist. Bonhoeffer hat auch gesagt, wenn wir nicht erlauben, dass die Bibel mal gegen uns spricht, dann laufen wir Gefahr, nur einen göttlichen Doppelgänger von uns zu finden. Und das ist süß, wenn unsere Tochter Amri vorm Spiegel steht und darin ein Kind entdeckt und mit dem winkt und redet. Aber wenn ich vorm Spiegel stehen würde und mit der Person winke und rede, wäre das irgendwie besorgniserregend. Deswegen brauchen wir das, dass wir in der Bibel jemand anderem begegnen, nicht nur eine Kopie von uns selber, weil wir eine Auswahl treffen und schon eine fertige Auslegung im Kopf haben, Gott darf nur so sein, weil es so zu mir passt, dann hat uns nicht Gott in seinem Bilde gemacht, sondern wir Gott in unserem Bilde. Und deswegen lasst es mal zu, dass ein Text uns auch erstmal anstupft. Vor allem, weil dann nämlich Worte wie ich liebe dich und ich vergebe dir wirklich Kraft haben, wenn sie nicht quasi meine eigene Stimme sind, die mir das zuspricht, sondern der andere, Gott. Und dafür muss er einfach auch manchmal anders sein als meine Erwartungen. Das als Vortext. Und wir werden heute vielleicht eine Hilfe haben, so ein zweites Auge, so dreidimensional schauen, indem ich ein bisschen was aus der Thai-Kultur mit hineinnehme in die Auslegung dieser Predigt, wo sie mir geholfen hat, die Sichtweise aus einer ganz anderen Lebenswelt, diesen biblischen Text besser zu verstehen. Weil wir wollen echtes Leben finden, nicht nur unsere Doppelgänger in der Bibel. Okay, also, das als Vortext. Und jetzt lasst euch mal drauf ein, den biblischen Text zu hören. Der steht in Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Jesus fuhr fort, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Er sagte, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte seine Diener aus, um die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Festessen zubereiten lassen. Die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit an, die ihr dort antrefft. Die Diener gingen auf die Straßen und holten alle herein, die sie fanden, böse ebenso wie gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Das ist ein unangenehmer Text, den man vielleicht lieber beiseite legen würde. Das ist eine Geschichte, die wir verstehen können. Wir können das in unserem inneren Bild so vor uns abspielen sehen. Aber es ist auch manches Verwirrendes da drin. Da ist ein Fest, und ich habe gestern ein bisschen für den deutschen Sieg gebetet, weil ich dachte, diese Grundstimmung des Festes lässt sich besser nachvollziehen, wenn man gestern Abend mal ganz frisch gejubelt hat. Weil, ich sage das jetzt mal so pauschal über die deutsche Kultur, aber besonders über mich, ich bin kein guter Partygast. Ich bin nicht besonders ausgelassen. Ich bin da ein bisschen zu verklemmt. Stehe dann meistens in der Ecke und gucke. Ich brauche Fußball so als Erlaubnis, mal ein bisschen aus mir rauszugehen und zu jubeln. Die Kultur Jesu, in der er gelebt hat, war eine Feierkultur. Gott hat sein Volk zu einem Volk des Jubels und des Festes erzogen. Er hat ihnen Feste geschenkt, die über mehrere Tage gingen, die ausgelassen waren. So habe ich das ähnlich auch in Thailand erlebt. Und mitten in dieses Jubelfest rein kommt eine Strafe aus heiterem Himmel, die scheinbar willkürlich einen trifft und extrem ist. Wo ist da irgendwie das Evangelium, die frohe Botschaft drin? Und Jesus ist vielleicht ganz anders, als wir ihn so kennen, als der demütig, geduldig, vergebend, sanft ist. Hier klingt es hart, ausgrenzend und irgendwie sogar fast launisch. Und das kann manchmal in uns an einem schmerzvollen, zynischen Bild von Gott anrühren, dass da so eine nette Einladung kommt, so ein bisschen wie, ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. Wenn du nicht kommst, brenne ich dein Haus nieder. Überlegt euch das mal. Ist das nicht manchmal vielleicht so ein Bild, das auch andere Menschen so von Gottes Einladung haben, vom Evangelium? Es ist zum Textverständnis erstmal wichtig, wer hier mit wem spricht. Jesus spricht mit geistlichen Leitern des jüdischen Volkes. Und wir wissen von Jesus, dass er, um das mal so in Handwerkerdeutsch zu sagen, er hatte immer die richtige Körnung des Schleifpapiers. Er wusste, mit wem er spricht und wie viel die aushalten können oder wie viel sie überhaupt brauchen, um überhaupt erstmal aufgerüttelt zu werden, um was zu hören. Er hat nicht Menschen, die schon am Boden waren, die Hilfe suchen, zu ihm gekommen sind, nochmal abgewatscht und rundgehobelt, sondern er hat denen, die so von sich überzeugt waren, dass sie ihn nicht brauchen, erstmal so ein bisschen das Weltbild zurechtgerückt. Und wenn sie mich vor den Kopf stoßen, dann soll ich das genauso annehmen, als was, was mich mal wachrüttelt. Und ich soll es nicht gleich wegschieben und wegstoßen, denn er ist unser Schöpfer, der uns retten will. Geschichtlich einfach nur, dass wir den Text einordnen können. Jesus spricht mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, mit den Leitern des Volkes, die eigentlich die Aufgabe gehabt hätten, das Herz des Volkes wieder zu Gott hinzuwenden, dass sie den Gott suchen, der sie geschaffen, der sie erlöst hat, der mit ihnen eine Zukunft hat. Aber sie haben das zwar einerseits gelehrt, aber andererseits nicht gelebt. Und es war ein Volk, das Propheten getötet hat, Menschen, die von Gott auf besondere Weise ausgewählt wurden, nochmal zurückzurufen zu dem Vater. Selbst Johannes der Täufer, der quasi Wegbereiter für Jesus war, wurde getötet. Und das sehen wir hier in dieser Geschichte wieder. Die Diener, die kommen, um einzuladen, die werden nicht nur abgelehnt oder beiseite geschoben, sondern die werden, hier heißt es dann, sie misshandelten sie und brachten sie um. Das ist so der geschichtliche Hintergrund, auf den Jesus sich da bezieht. Und er hat eine prophetische Ankündigung in diesem Text, wo es dann heißt, da wurde der König zornig, er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Das ist ein Gericht, das Jesus mehrfach angekündigt hat und das sich dann 70 nach Christus ungefähr vollzogen hat, als Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde. Aber das vorher war eine Warnung, es war eine Aufforderung zur Umkehr, es nicht so zu tun. Es ist also nicht der Matthäus, der hier irgendwie Dampf ablassen will. Es ist nicht meine Predigt, wo ich jetzt mal so einen frommen Hammer schwingen will. Ihr kennt diesen Vers. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Dieser Felsen, das ist unser Herz, mein eigenes. In diesem Vers, den man da manchmal zitiert, mit diesem Hammer, der Felsen zerschmeißt, da heißt es, das richtet sich vor allem gegen die Propheten, die vorgeben, Gottes Wort zu verkünden und dabei ihre eigene Lehren verbreiten. Das nur so als Nebensatz. Also wenn uns hier was trifft, dann im Herzen zur Heilung, damit Stein wegfällt, aufbricht und ein lebendiges Herz zum Vorschein kommt und wir uns jetzt schenken lassen können. Ich habe 3 Erfahrungen in Thailand gemacht, die mir helfen, diesen Text besser zu verstehen. Einmal, was es bedeutet, einen König zu haben. Dann über den Status eines Menschen, ob man gut oder böse, arm oder reich ist. Und was es mit der Kleiderordnung auf sich hat. Weil das ist ja wohl das zugegebenermaßen, was uns am meisten an diesem Text irgendwie verdattert. Was es mit diesem komischen Kleid da auf sich hatte. Ich habe mich gefragt, ob ich die Predigt heute Morgen im Jogginganzug halten sollte. Einfach damit wir so ein bisschen sensibler dafür werden, dass es angemessene und unangemessene Kleidung gibt. Aber das wird es zu oberflächlich machen. Das meint Jesus hier nicht. Und ich hätte mich nicht wohlgefühlt. Um wen geht es denn hauptsächlich in dieser Geschichte? Um wen dreht sich denn alles? Wer ist die zentrale Person? Der König. Für uns ist ein König ein komisch gekleideter antiker Märchenopa oder ein böser Tyrann, der seine Untertanen quält. Aber was uns nicht unbedingt als erstes in den Sinn kommt, gut und gerecht, herrlich und erhaben und eine absolute Autorität. Es gibt, wer die Chroniken von Narnia kennt, von C.S. Lewis, ein Gespräch zwischen zwei Personen in dieser Geschichte, zwischen der Biberin und der Lucy. Und sie reden über Aslan. Aslan ist die Jesus-Christus-Figur, die in den Chroniken von Narnia vorkommt. Und die Biberin stellt ihnen, weil die Kinder dieser Geschichte fragen, wer ist denn dieser Aslan, was ist das für ein Wesen? Und die Biberin sagt zu ihnen, wenn jemand vor Aslan erscheinen kann, ohne dass ihm die Knie zittern, dann ist er entweder unerhört mutig oder bloß ein Narr. Und Lucy fragt daraufhin, dann ist man also nicht sicher vor ihm? Und sie bekommt zur Antwort, wer hat denn von sicher geredet? Natürlich ist man nicht sicher vor ihm, aber er ist gut und er ist der König. Und das ist was wir aushalten müssen, dass wir Gott nicht in unserer Hosentasche haben, dass er nicht sicher ist, aber gut. Sicher im Sinne von, ich habe ihn voll erfasst, das wieder von vorhin, und mein göttlicher Doppelgänger, aber er ist gut. Es geschieht nichts zur Zerstörung, sondern zum Leben. Und wenn wir dann so einen Vers lesen wie, wir wollen voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen, dann müssen wir verstehen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Ich spaziere nicht einfach mit Trara in den Thronsaal rein. Dass man diese Einladung bekommt und diesen Zuspruch, das ist eine Ermutigung für Menschen, die sich das nie gewagt hätten, dass Gott so freundlich und so willkommen ist. Aber wenn ich es nachher für selbstverständlich halte, dann verliere ich die Größe Gottes aus den Augen und dann wird der Nachsatz und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen, nämlich wertlos, weil was will so ein Gott mir helfen, der keine Macht und Autorität hat? In Thailand hat 70 Jahre lang ein König regiert, Bhumibol Adulyadet. Sein Wort, beziehungsweise seine Geste, nicht mal sein Wort, hat Bürgerkriege gestoppt. Er hat die Leute einbestellt und ihnen mit einer Handgeste den Militärgenerälen und den Aufständischen zu verstehen gegeben, dass das, was sie tun, die Menschen in den Abgrund treibt. Und am nächsten Tag war das beendet. Er wurde von vielen Paw, Papa, genannt. Die Briefmarken, die sein Angesicht gezeigt haben, durfte man nicht ablecken, weil das Majestätsbeleidigung war, wenn ich den Rücken des Königs ablecke. Oder Geld, das mir auf dem Boden fällt, nicht mit dem Fuß stoppen, weil ich da auch auf sein Angesicht treten würde. So tief saß die Ehrfurcht vor dem König. Und ein Beispiel, das mir das ganz deutlich gemacht hat, ist, die wenigen Leute jetzt in unserem Umfeld, die Chance hatten zu studieren und einen Abschluss zu machen, man bekommt seine Bachelor-Urkunde oder was auch immer von einem Mitglied der Königsfamilie überreicht. Auf diesen Tag lebt man sein Leben lang hin. Und zwar, ich habe mir das so ein bisschen beschreiben lassen, wie das passiert. Also es gibt eine wochenlange Vorbereitung, Schrittfolgen werden bis aufs Kleinste auswendig gelernt. Wie gehe ich auf den König oder Prinzen zu? Wie habe ich mich zu verhalten? Was habe ich zu tun? Und an dem Tag, an dem die Urkunde überreicht wird, werden die Fingernägel bis aufs Nagelbett zurückgeschnitten von jedem der Urkundenempfänger. Warum? Weil es unvorstellbar wäre, dass beim Überreichen der Urkunde ein Fingernagel eines Untertanen königliche Haut verletzt. Deswegen wird quasi das komplett fast entfernt. Die Leute werden morgens in einem Raum eingesperrt, dürfen nicht mehr mit der Umwelt kommunizieren, bereiten sich darauf vor, dass sie diesem Mitglied der königlichen Familie gegenübertreten. Mein Haupt darf nie höher sein als das des Königs. Deswegen werde ich immer gebückt und verbeugt laufen. Ich werde ihm nie den Rücken zuwenden. Deswegen gehe ich auch rückwärts wieder so vom Thron weg. Und dieses Foto, das eine Foto, das von diesem Moment gemacht wird, wo die Urkunde überreicht wird, das hat den Ehrenplatz in jedem Haushalt, wo das jemand empfangen durfte. Da ist tiefe Verehrung, da ist Hochachtung, Gehorsam und Zuneigung. Und wenn ich unsere Thai-Nachbarn fragen würde, ob sie eine Einladung des Königs ignorieren oder ausgeschlagen hätten, das wäre für sie unvorstellbar. Sie hätten sich höchstens gefragt, wie sie es überhaupt verdient hätten, vom König eingeladen zu werden. Und wozu wir hier eingeladen werden, wozu Gott einlädt, ist ein Freudenfest. Es ist keine Mitgliederversammlung der Mietergemeinschaft, es ist kein Elternabend, es ist keine Gerichtsverhandlung, es ist ein Fest. Das, wozu Gott einlädt, ist ein Freudenfest. Er lädt mehrfach ein. Und in dem Fall, wir haben das vorhin gehört, es hat einen historischen, eine Tatsache, auf die sich Jesus bezogen hat, wie Israel die Propheten abgelehnt hat und letztlich auch ihn. Aber ich kenne das aus meinem Leben, dass ich mir dieser Würde nicht bewusst bin, von Gott eingeladen zu werden, in seine Gegenwart zu kommen. Das war der König. Das zweite, gut und böse. Der König lädt ja, nachdem er die ersten Gäste quasi seine Einladung abgelehnt haben, alle ein. Gut und böse, sagt der Text ganz bewusst. In Thailand legt die Geburt schon fest, welchen Status ich habe und welche Zukunftsperspektiven sich mir damit eröffnen oder welche auch nicht. Und jeder Mensch hat eigentlich den Wunsch, ein guter Mensch zu sein, ein gutes Leben zu führen, um dann vielleicht wenigstens im nächsten Leben bessere Chancen zu haben. Wenn ich aber jetzt arm bin oder eine besondere Last im Leben trage, sei es Krankheit, sei es ein besonderes Unglück, das mir widerfährt, dann bin ich dafür selbst verantwortlich. Es ist meine Schuld, es ist mein Karma aus meinem früheren Leben und das muss ich jetzt auslöffeln. So jemand wird nicht zu einem Ehrenfest eingeladen. Kriegt höchstens noch die Almosen oder die Reste danach. Und Gott lässt die einladen, die nach menschlichem Ermessen nicht wert gewesen wären, dazu zu kommen, böse und gute. Deswegen haben wir die Chance. Deswegen trifft uns diese Einladung. Menschen von der Straße. Und hier ist die gute Botschaft. Es ist nicht mein Stand, es ist auch nicht mein Charakter. Es ist nicht, dass nur die Guten kommen dürfen. Es ist Gott, der alle einlädt. Und vielleicht sogar die, die ich nicht einladen würde. Okay, hier machen wir Schluss, hier haben wir das Happy End. Geschichte ist eine runde Sache. Und dann kommen die nächsten Verse. Und es ist der grausamste Satz, an dem ich immer wieder hängen geblieben bin und immer wieder gelesen habe. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Das ist für mich die schlimmste Szene, dass da jemand von Gott, dem König, angesprochen wird mit mein Freund. Und er hat nichts zu antworten. Er weiß vielleicht nicht mal, wie man mit diesem König sprechen würde, wie er darauf antworten soll, dass er mit Freund angesprochen wird. Man kann Gott in dieser Geschichte zweimal verpassen. Man kann ihn verpassen, indem man seine Einladung grundsätzlich nicht annimmt oder indem man auf seine Ansprache in das Leben nichts antwortet. Entweder bin ich Jesus noch nie wirklich begegnet oder ich reagiere nicht auf sein Reden in meinem Leben. Und dann kommt diese Frage, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Also einer fällt hier irgendwie unangenehm auf, der ist falsch gekleidet und kann man da nicht wirklich ein bisschen drüber hinwegsehen? Sind doch jetzt nur Äußerlichkeiten. Vor allem bei jemandem, der vielleicht ganz unerwartet von der Straße aufgegabelt wurde. Es hieß ja, die anderen Gäste mit zweimal einladen und genug Zeit, sich vorzubereiten, kamen nicht. Und dann wurden schnell noch Leute irgendwie auf der Straße zusammengetrommelt. Da ist ja klar, dass da vielleicht einer noch in seinem, keine Ahnung, Feinripp-Unterhemd steht, der gerade eine Mauer gemacht hat oder so. Warum ist Gott da jetzt so hartherzig und oberflächlich, dass er da rumreitet auf diesem Festgewand? Und will uns da Jesus nicht letztlich dann doch sagen, naja, man muss irgendwas vor Gott vorweisen können. Die Einladung ist vielleicht noch umsonst, aber bei Gott zu bleiben, das kostet dann letztlich doch was. Ich habe da auch zwei Erlebnisse aus Thailand, die mir diesen Blick für Kleidung nochmal verändert haben. Nicht, dass ich mich da seitdem immer picobello kleide, aber und zwar das eine, wir hatten ein Treffen zwischen zwei hohen Leitern, unserem Thai-Präsidenten unserer Stiftung und einem Direktor von einer Missionsorganisation, der aus Amerika kam, der war entsprechend locker und leger gekleidet, kam mit Jeans und Polohemd. Unser Präsident, der thailändische Präsident unserer Stiftung, hatte sich mit Anzug und Hemd für das Treffen gekleidet. Und er hat es in einem Satz gesagt, da müsste man jetzt noch mehr Thai-Kultur erlebt haben, um das zu verstehen, wie direkt und unangenehm das war, dass er das tatsächlich dazu gesagt hat. Er hat gesagt, ich wollte Ihnen heute meinen Respekt ausdrücken, indem wie ich mich gekleidet habe. Ich musste die Sätze dann übersetzen aus dem Thai ins Englisch und aus dem Englisch wieder zurück ins Thai. Ich habe das versucht abzudämpfen, aber es war klar. Er hat sich nicht gekleidet, um was herzumachen, um Eindruck zu schinden, sondern um dem anderen seinen Respekt auszudrücken. Für dich, für sie habe ich mich heute besonders gekleidet. Ein zweites Erlebnis, wo das noch drastischer war, in meinem Zivildienst habe ich jemanden im Gefängnis regelmäßig besucht in Thailand. Und kam da rein, lockerer Freizeitkleidung, und man ist da eigentlich schon, es ist schon klar, wer bleibt in dem Gefängnis und wer ist nur zu Besuch da. Da ist so eine Panzerglasscheibe dazwischen. Aber danach nimmt mich einer der Gefängnisbeamten zur Seite und sagt, das nächste Mal lange Hosen. Kurze Hosen tragen bei uns nur die Häftlinge. Und da war so indirekt angedeutet, wenn mir das nicht so wichtig ist, dann kann ich gerne auch auf der anderen Seite von der Panzerglasscheibe bleiben. Ist in der Thai-Kultur auch eine Demütigung, wenn ein erwachsener Mann kurze Hosen tragen muss wie ein Schulkind. Und hier hat es eindeutig unterschieden, wer kommt und darf wieder gehen und wer kommt und bleibt. Jesu Zuhörer haben das verstanden, was meine Thai-Geschwister auch so hören würden. Die falsche Kleidung ist keine Nachlässigkeit, sondern eine Respektlosigkeit oder Geringschätzung. Was zu Jesu Zeiten auch klar war. Und hier kommt Gnade rein. Und das ist vielleicht auch die Stelle, wo wir ein bisschen mehr Verständnis oder es manchmal gut ist, noch ein bisschen zu forschen in so einem Text. Was steckt da für Hintergründe drin, die uns nicht immer offensichtlich sind? Es war Brauch zur damaligen Zeit, dass der Gastgeber der Hochzeitsfeier die Festgewänder seiner Gäste bereitstellt. Das heißt, wenn ich dorthin komme und ich komme durch den Haupteingang rein, dann wird mir ein Festgewand überreicht. Wer da drin sitzt und kein Festgewand anhat, hat sich irgendwie anders reingedrängelt und es nicht für nötig erachtet, sich beschenken zu lassen. In der Bibel wird der Begriff des Gewandes öfter mal verwendet. Es wird als unsere Lebensweise beschrieben, mit der wir uns kleiden. Und zwar nicht als sowas Geheucheltes, das mache ich jetzt sozusagen, damit die anderen denken, ich bin so. Also es ist Gewand, wird in der Bibel nicht gedeutet als eine Möglichkeit, irgendwas vorzutäuschen, was man nicht wirklich hat. Also wir sagen ja, wir kennen zwar den Satz im Deutschen, Kleider machen Leute, aber wir haben den Verdacht dahinter, dass man sich so irgendwie seinen Status und sein Ansehen erschummeln kann. Also indem ich mich einfach ein bisschen feiner kleide, kann ich jemanden, keine Ahnung, beim Gebrauchtwagenkauf über den Tisch ziehen, weil ich ja so seriös aussehe. Und wir legen mehr Wert auf das, was im Herzen ist. In biblischer Sprache ist aber dieses Gewand das Zeichen dessen, was mich wirklich ausmacht. Da deckt sich Inneres und Äußeres miteinander. Zum Beispiel lesen wir in Römer 13, Vers 14, legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an, nämlich Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr den Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Es geht darum, dass ich das ablege, was mich jetzt ausmacht und was mich jetzt kennzeichnet und dass ich ein neues Gewand anziehe. Und dieses Gewand ist kein Kostüm, ist keine Verkleidung, sondern ist Jesus Christus selber. Kolosser 3, Vers 12 beschreibt es noch ein bisschen anders, und zwar nämlich für die, die eigentlich schon diesen Kleiderwechsel vollzogen haben. Belügt einander nicht mehr, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Wir ziehen das an, und zwar ist man kann das einmal so verstehen, es gibt einen grundsätzlichen Kleiderwechsel. Ich lege was Altes ab, was mich bisher definiert hat. Meine Sehnsüchte, meine Ziele, meine Macken und Eigenarten. Und ich erlaube Gott, dem Arzt, dem Heiler, dem Helfer, meinem Schöpfer, mir etwas anderes anzuziehen, was mich auch von innen heraus zu einem anderen Menschen macht. Und es ist nicht so, jetzt auch in diesem Kolosser-Versen so zu verstehen, naja, jetzt benehmt euch halt mal ein bisschen anders, also seid mal ein bisschen netter zueinander, so als Ermahnung an die Christen, die dieses neue Gewand, dieses neue Leben eigentlich schon führen sollten. Sondern es geht darum, sich von Gott erneuern zu lassen. Deswegen braucht es auch wie bei uns, auch in Thailand, trägt man Kleidung maximal einen Tag. Manchmal muss man sich auch unterm Tag umziehen, wenn es einfach so heiß ist. Sich fortwährend erneuern zu lassen. Und dabei immer wieder das zu tun, was in Galater 3, 27 steht. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Es ist nicht mein Bemühen, nicht das, ich achte nicht auf das, was nachher passiert, wenn ich so angezogen bin, was dann aus mir herausströmt, die Barmherzigkeit, die Güte, die Freundlichkeit, sondern mein Antrieb muss es sein, nach diesem Gewand zu greifen, das mir angeboten wird, wie den Hochzeitsgästen. Gott schenkt sich euch heute als neues Gewand, als neues Leben, verbunden mit der Einladung und dem Vorrecht, zum Fest des Königs eingeladen zu sein. Und wir werden heute einen Vorgeschmack dieses Festes miteinander feiern. Das ist sowas, was mit hineinschwingt in das Abendmahl. Wir kennen das auch als Liebesmahl, als Verbindung von Jesus mit seinen Jüngern und mit uns, als allen, die ihn von Herzen lieben und ihm nachfolgen wollen. Es ist auch ein Vorgeschmack dieser himmlischen Feier, wo wir jetzt schon sehen und schmecken können, wie freundlich der Herr ist. Und da wird deutlich, weil beim Abendmahl empfangen wir, das ist kein Potluck-Dinner, das ist nicht das, was wir sonst als Gemeinde auch tun, wo jeder was mitbringen darf, sondern beim Abendmahl empfange ich. Ich stehe mit leeren Händen da, ich bekomme Brot und Kelch geschenkt und da schenkt sich Gott selber. Das Zeichen, das darin verborgen ist, ist, dass sich Christus mit seinem Leben, mit seinem Leiden, mit seinem ganzen Leben schenkt, damit wir verändert werden und neu werden. Im Abendmahl denken wir auch daran, dass der Tod, den Jesus vollzogen hat und die Auferstehung, die er dann erlebt hat, auch was ist, was sich in uns so wandelt, dass wir alte Dinge auch sterben lassen dürfen, aber das, was wir empfangen, diese Kraft, dieses neue Leben in Brot und Wein, das ist Jesus selber in uns, das neue Gewand. Jetzt haben wir so ein paar Bilder rumschwirren, wir haben das Gewand, wir haben nachher das Abendmahl. Und was mir wichtig ist, ist, dass wir das erkennen, was für ein unglaubliches Vorrecht es ist, vom König eingeladen zu werden. Dass es uns nicht hilft, ihn manchmal zu stutzen in den Bereichen, wo wir Schwierigkeiten haben mit dem, dass er als König Dinge tun und sagen darf, die sich nicht für uns gehören. Nicht nur, weil es nicht unserer Macht entspricht, sondern weil wir auch nicht zutiefst gut sind wie der König, dem wir folgen. Insofern möchte ich euch einladen zu lassen, das nicht auszuschlagen, das nicht zur Seite zu schieben, weil anderes wichtiger ist. Und dann, wenn diese Einladung, wenn ihr die angenommen habt, darauf zu vertrauen, dass sich Gott euch so schenken wird, dass ihr angemessen gekleidet seid für diese Feier.